Auf ein Bier mit der DNN Dresden Talk.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Baumann-Hartwig und ich habe mir zu meinem Podcast Auf ein Bier mit Holger Zastrow eingeladen, den langjährigen Vorsitzenden der sächsischen FDP, den langjährigen Fraktionsvorsitzenden der Dresdner FDP-Stadtratsfraktion. Jetzt ist Holger Zastrow nicht mehr Mitglied der FDP und hat ein eigenes politisches Projekt gestartet und darüber möchte ich mit Ihnen gerne sprechen. Als erstes würde ich aber wissen, auf ein Bier mit, was haben Sie mitgebracht? Bier?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Als Gastronom hat man Bier dabei. Guten Tag, Herr Baumann-Hartwig. Ich habe sogar zwei Biere mitgebracht, und zwar beide aus dem Haus, aus der Hausbrauerei Laubegast unten an der Elbe. Da gibt es ein Laubegaster Hell und ein Laubegaster Rot, ein ganz köstliches Rotbier. Und das wird von der Brauerei meines guten Freundes und auch Geschäftspartners Matteo Böhme, den ja auch ganz viele in Dresden kennen, gebraut. Und das ist absolut zu empfehlen.
Dann stoßen wir mal an.
Ja, zum Wohl.
Sehr zum Wohlen.
Kann man trinken.
Das Helle ist lecker, kann man trinken. Gibt es das bald auf der Hofewiese?
Ja, wir sind als Hofewiese haben wir es leider nie bei uns. Wir haben dort natürlich die beiden Dresdner Spitzenbiere, Feldi, Feldschützchen also und Radeberger. Wir brauchen da auch große Partner, denn die, ja, die Aufgaben, die dort oben noch zu leisten sind in den nächsten Jahren, sind doch von einem gewissen Ausmaß. Und da erhoffen wir uns durch die beiden großen, leistungsstarken regionalen Brauereien noch ein bisschen Unterstützung. Aber das Laubegaster Bier kann ich nur empfehlen. Ich bin ja selbst in Laubegast geboren. Und wenn man dort zum Beispiel ins Gerücht geht oder auch ins Bräustübel auf dem Körnerplatz, da gibt's das. Und das war eine gute Abwechslung zu den anderen guten Bieren, die es natürlich auch hier in Dresden und überall in Sachsen gibt.
Schöner Farbtupfer. Das Gerücht kenne ich auch gut. Da habe ich einige sehr bewegte Nächte verlebt. Manche mit Musik und manche auch ohne. Es war immer wieder schön.
Ja, das ist eine der ersten Kultkneipen so in den frühen 90ern gewesen. Also waren wir ganz, ganz oft dort, wo in der Neustadt das so losging.
War mal eine Kellnerin, die hat ihre Gäste mal angeschrien. Das war cool. Aber die ist schon lange nicht mehr dabei,
glaube ich. Da muss ich Matteo mal fragen, ob es die noch gibt.
Aber es war ein Original.
Okay. Gut.
Tja, gehen wir weg von der Freizeit hin zur harten Arbeit. Sie waren viele Jahre lang das Gesicht der sächsischen FDP und der Dresdner FDP sowieso. Jetzt haben Sie Ihr Parteibuch abgelegt. Warum machen Sie das?
Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert hat, überhaupt in der Politik. Überhaupt, was die Rolle von Parteien betrifft, und ich fremdle mit dieser Parteiendemokratie schon sehr lange und auch mit meiner eigenen Partei eigentlich schon 10 Jahre. Das ist also ein ganz langer Entfremdungsprozess, der gar nicht so sehr viel mit der FDP hier in Dresden zu tun hat, gleich gar nicht mit meiner Fraktion. Als Fraktion sind wir, glaube ich, gut aufgestellt und haben uns nach den anfänglichen Schwierigkeiten, die es gab, als die letzte Legislatur begonnen hat, ja auch sehr gut gefunden. Haben dann sehr kameradschaftliches und produktives miteinander gefunden, ja. Aber spätestens jetzt mit dem Eintritt der FDP in die Ampel sind für mich Grenzen, rote Linien überschritten worden, die wir nicht mitgehen können. Wir haben uns insbesondere auf die Grünen eingelassen und machen dort Dinge mit, die wir nicht mitmachen sollten. Das muss für uns einfach auch Grenzen geben. Und wenn es da jemanden gibt, der den Menschen in unserem Land vorschreiben will, wie er zu leben hat, na, wie er sein Unternehmen zu führen hat, wie er sich zu ernähren hat, wie er sich fortzubewegen hat, wie es die Grünen ja tun, dann muss das für uns einfach ein Stoppzeichen geben. Und das tun wir nicht. Wir versuchen immer, uns damit zu rechtfertigen, dass wir ja noch Schlimmeres verhindern. Das ist sicherlich so, das spreche ich auch der FDP in Berlin zu. Aber das verhindert nicht, dass es trotzdem schlimm ist. Na, bloß weil ich als Geisterfahrer Licht anmache, fahre ich immer noch auf der falschen Spur. Und das ist einfach so. Wir hätten die Chance gehabt, die Koalition zu verlassen. Damit hätten wir Deutschland einen Dienst tun können. Aber sich weiter mit einer Partei wie die Grünen, die echt eine Gefahr für die Freiheit in unserem Land sind, und zwar eine große Gefahr, dass sich darauf einzulassen und den Mut nicht zu haben, das zu beenden, das nehme ich meiner Partei übel. Abgesehen davon, dass wir inzwischen all unsere Leute, für die wir eigentlich im Parlament sitzen, na, was ja eher so die Leistungsträger sind, die tatkräftigen Mittelstand, verloren haben und niemand mehr von denen noch FDP wählen wird, da bin ich mir ganz sicher.
Ich höre immer bei Ihnen grün, 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 also bei einem Stier, der reagiert auf die Farbe rot. Sie reagieren auf die Farbe Grün.
Auf Rot reagiere ich auch. Also es gibt
auf Rot reagieren Sie auch,
Farbspektrum, auf das ich reagiere.
Aber Grün ist so richtig ein Dorn im Auge, oder? So ein rechter Stachel. Warum ist das so? Was haben Sie so gegen die Grünen? Die wollen doch die Welt eigentlich nur besser machen. Die wollen, dass wir, dass wir uns an das Klima anpassen, dass wir keinen Kohlendioxid mehr in die Luft pusten. Die wollen doch nur gute Dinge. Was kann man denn dagegen haben?
Na, gute Dinge. Ob das alles so gut ist, das halte ich mal, würde ich nochmal diskutieren wollen. Also gegen die Grünen als Person habe ich gar nichts. Na, es gibt auch hier in Dresden oder sowas viele, die ich achte. Manche schätze ich auch, einige wenige mag ich auch. Fast alle kann ich verstehen. Ich verstehe den ihren Beweggrund. Aber das sind eben ganz andere Beweggründe, als ich sie habe. Und dass ich sie persönlich für diese Gesellschaft für gut finde. Unsere Gesellschaft ist deswegen so stark geworden in Westdeutschland seit dem Krieg. Und wir haben genau dadurch die Wende geschafft, indem wir Freiheit gewährt haben. Na, wir haben immer auf den Einzelnen gesetzt, auf die Kreativität des Einzelnen, auf die Tatkraft des Einzelnen. Man hat darauf vertraut, dass die Menschen Verantwortung übernehmen. Und damit ist unser Land stark geworden, nur damit. Es ist nicht gut gefahren, auch in der Geschichte nicht gut gefahren, niemals gut gefahren, wenn es kleine Gruppen gegeben hat, die den Menschen vorgeschrieben haben, wie sie zu leben haben. Immer dann, wenn irgendjemand um die Ecke kommt, der der Meinung ist, es besser zu wissen als der Bürger, der der Meinung ist, den Heiligen Gral gefunden zu haben, muss man skeptisch werden. Das hat zu keiner Zeit unserem Land gut getan. Und wir haben jetzt wieder eine Situation, wo es eine relativ kleine Gruppe, ist ja keine Partei, die hier Mehrheiten repräsentiert, weit davon entfernt, der Meinung ist zu sagen, wir alleine wissen, was gut für die Welt ist, was gut für Deutschland ist, was gut für Sachsen oder gut für Dresden ist. Und da gehen die vor mit einer Konsequenz, aber auch mit einer Intoleranz gegenüber anderen Meinungen, die ist schon erschreckend. Und da glaube ich, da muss man auch da ganz klar sagen, halt bis hierher, aber nicht weiter.
Sie berufen sich auf die Freiheit, aber kann die Freiheit nicht möglicherweise Grenzen haben in dem Moment, wenn wir anfangen, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören? Und wäre das dann nicht der Punkt, wo man möglicherweise auch ein Stück weit die grüne Programmatik mit umsetzen muss? Dekarbonisierungskonzept, Sachsenenergie, Elektromobilität, gibt ja so viele Stellschrauben, an denen man jetzt dreht. Dresden soll bis 2040 klimaneutral werden, was ja auch mit Konsequenzen verbunden ist. Ist das nicht vielleicht der richtige Weg? Und wird unsere Freiheit nicht dann enden, wenn die Erde zugrunde geht?
Geht denn die Erde zugrunde? Also ich möchte mal ein großes Fragezeichen machen. Also mag sein, dass sich hier einzelne politische Vertreter irgendwie gottgleich darstellen und tatsächlich wissen, dass die Erde zugrunde geht. Dieser apokalyptische Ansatz, den kann ich nicht nachvollziehen, tut mir ehrlich leid. Ich glaube, dass wir als Menschheit dazu nicht in der Lage sind. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass man, wenn man was verändern möchte, und wir wollen ja was verändern, es gibt ganz gewiss klügere Formen der Energieerzeugung als Dinge zu verbrennen. Natürlich. Aber wodurch ist denn der Fortschritt überhaupt entstanden? Er ist dadurch entstanden, dass Menschen etwas gesehen haben, einen Bedarf gesehen haben, einen Mangel gesehen haben und dann aktiv geworden sind. Und so ist es ja auch heute. Das heißt, wenn es einen Wettbewerb um die beste Idee gibt, um die beste neue Technologie gibt, bin ich sofort dabei, gar keine Frage. Und natürlich wird es das geben. Genauso wie in vielen Ländern daran geforscht wird, auch die Atomkraft, für die ich sehr bin, es sicherer zu machen, auch das Problem mit dem Atommüll in den Griff zu kriegen. Selbst in Dresden, hier Rossendorf, überall hat man sich damit beschäftigt. Und wenn du mit Fachleuten sprichst, mit Forschern, mit Wissenschaftlern sprichst, sagen die alles, wir werden das Problem mit dem Atommüll innerhalb einer kurzen Zeit auch lösen können. Das finde ich doch ganz interessant. Das, was wir momentan machen, ist wieder mal so ein typisch deutscher Alleingang. Und wir haben auch leider wieder typisch deutsch, sagen wir der ganzen Welt, wie es die anderen zu machen haben. Aber uns folgt überhaupt keiner. Niemand sieht das so wie wir. Na, und wir sind auch in der Welt nie gut gefahren, wenn wir den anderen erklärt haben, pass mal auf, nur wir sind diejenigen, die wissen, wie es geht. Jeder weiß, dass Deutschland das Weltklima nie retten wird. Und wir müssen aber trotzdem immer und immer ganz vorne dabei sein, tun die Dinge, auch wenn kein anderer es für sinnvoll hält, wenn es auch viele andere Meinungen dazu gibt, die einfach sagen, es hat gar keinen Sinn, das so zu machen. Hier in Dresden, eine symbolische Maßnahme nach der anderen wird hier beschlossen. Jetzt wollen sie Windräder im Stadtgebiet Dresden bauen.
Jawohl, dann in der Heide, bei Ihnen vor der Hofewiese vielleicht.
Ja, na super. Wird am Ende noch passieren, bestimmt. Man will eine Solaranlage auf das Rathausdach zimmern, übrigens
nur dort,
in den Innenhof
rein,
wo man sie sieht, in den Innenhof rein, wo der Wirkungsgrad ganz schlecht ist. Unfassbar teuer, völlig ineffizient, das sind auch alle Steuergelder. Und ich bin mir nicht ganz sicher, das kann man anders beantworten, aber wenn wir als Deutschland, als Sachsen, als Dresden uns selber so hohe Auflagen auferlegen, dass wir, sag mal, unseren Wohlstand vernichten, dass unsere Möglichkeiten, wirtschaftlich voranzukommen, auch einen gewissen Standard hier zu halten oder auch weiter zu entwickeln, wenn wir die Möglichkeiten einschränken, indem wir einfach uns selber Regeln auferlegen, an die sich sonst in der Welt keiner hält. Na, ich glaube, das hilft nie weiter. Also ich bin mir nicht sicher, ob es der Welt am Ende, auch was den Umweltschutz betrifft, besser geht, wenn wir es uns irgendwann mal nicht mehr leisten können, weil wir einfach die Wirtschaftskraft nicht haben, weil wir unsere Industrie verlieren, unseren Mittelstand verlieren, weil keiner mehr Lust hat, hier noch anzupacken. No, dann, ob die Chinesen dann so angehen, wie wir es angehen würden, wenn wir mal, sagen wir, Maß in Mitte halten. Jeder ist für Naturschutz. Jeder ist für Umweltschutz. Ich kenne überhaupt niemanden, der das anders sieht. Und jeder geht da auch ein ganzes Stück weit mit. Aber die Leute lassen sich ja nie für dumm verkaufen und bloß zu sagen, aus symbolischen Gründen und damit ich mich persönlich besser fühle. Sorry, es gibt doch Menschen, die können sich diesen grünen, diese grüne Wohlstandsdekadenz nicht leisten.
Okay, da haben wir das mit der Farbe Grün geklärt. Die Farbe Rot stellen wir mal hinten an. Wo verorten Sie sich denn politisch? Sind Sie eher ein Mann der Mitte, ein Linker, ein Rechter, liberal? Wo befinden Sie sich in diesem Koordinatensystem, wenn man denn eins herstellen wollte?
Naja, ich persönlich würde sagen, genau in der Mitte. Halt mich für zutiefst freiheitlich geprägt. Das, für mich war die friedliche Revolution eine Freiheitsrevolution. Für mich ging es nicht darum, Nutella auf den Frühstückstisch zu kriegen, sondern es ging um Freiheit. Und zwar Freiheit, nicht nur alles sagen zu können, was man denkt, also Meinungsfreiheit und den Wettbewerb, die Ideen auch wirklich zuzulassen, auch kritisch sein zu dürfen, sondern auch die Freiheit, aus seinem Leben das machen zu können, was man möchte, anpacken zu können und nicht in so einem engen Korsett, wie es zu DDR-Zeiten ja viel gewesen ist, wo man mit der Lehre schon wusste, da fängt man an in dem Betrieb und irgendwann geht man in Rente. Nein, dass man wirklich kreativ sich entfalten kann und dafür auch bereit ist, Risiken einzugehen. Ich lebe so schon immer, also seit der Wende ist das mein Leben mit all dem, was ich auch beruflich ja mache. Und ich halte das immer noch für das größte Geschenk, wobei Geschenk stimmt ja gar nicht. Der Osten hat es ja selbst erkämpft und gerade wir in Dresden haben es uns hier erkämpft. Ich war selbst dabei am Hauptbahnhof.
Haben Sie Steine geworfen?
Habe ich, ja.
Ist verjährt, Sie können drüber reden.
Das ist verjährt, habe ich nur gewehrt, also weil die Trapo damals ja die Steine in die Schaulustigen, wenn man so sagen kann, die an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 9 standen, geworfen hat. Das heißt, ich war gar nicht der Erste. Die ersten waren ja dort so ein paar, ja, ich glaube von Dynamo Dresden bekannte Hooligans,
die oder überall so, dabei sind, wenn
die den Lader da angezündet haben, der da brannte. Aber das System hat er auch schon zurückgeschlagen und durchaus auch gewalttätig. Da gab es dann noch eine Gegenreaktion. Und da ich immer gut werfen konnte, dass ein Handballsport kam, war das.
Jeder hat so seine Kompetenzen.
Ja, ja. Aber darum geht's ja gar nicht. Das ist ja, auf jeden Fall war damals die friedliche Revolution hier in Dresden noch nicht friedlich.
Nee.
Und da haben eine Menge Leute was riskiert und sind doch etliche dann, bin auch geflitzt über die Prager Straße. Mich hat man damals nie fangen können, aber andere ja. Und
die hatten wenig Spaß.
Ja, und wir hatten hinterher auch Angst. Also wir sind ein paar Freunde von mir, sind in die Sächsische Schweiz abgehauen und haben uns dort versteckt, warum auch immer, also aus heutiger Sicht.
In der Bofe.
In der Bofe, ja, war auch wirklich so. Und hatten dort Angst, wenn wir dann nachts da Lichter gesehen haben. Das ist wirklich so gewesen. Wahrscheinlich grundlos, wobei damals die Grenze zu Tschechien, wissen wir ja noch, es war ja einer auch dieser Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben, die Grenze ja zu
gewesen ist. Die wurde dann dicht gemacht.
Wurde dicht gemacht, selbst die Grenze zu Tschechien. Und da wurde auch patrouilliert, das darf man nicht vergessen.
Wir durften unsere 60 Kronen nicht mehr umrubeln.
Ja, auch das ging nicht mehr. Und das sind dann halt viele der Maßnahmen gewesen, die dann eben das Fass auch zum Überlaufen gebracht haben. Aber ich verorte mich genau dort. Und ansonsten kann ich ja mit dieser Einordnung gar nicht so richtig was
Ich könnte es ja mal weiterführen. Sie haben sich ja sicher auch ein bisschen umgeschaut, als Sie aus der FDP ausgetreten sind. Was könnte denn zu mir passen? Und offenbar sind Sie ja nicht fündig geworden in dem ganzen Parteienspektrum.
Nee, gar nicht. Ich bin auch von ganz, ganz vielen angesprochen worden und ich könnte mutmaßlich auch bei der nächsten Landtagswahl als Spitzenkandidat von nicht nur einer neuen Kraft antreten. Ich bin da doch recht umworben im Moment.
Ja, als Stimmenkönig der vergangenen Stadtratswahl ist das ja kein
Wunder. Mein Landtagswahl,
ja,
das würde schon gehen. Aber das passt alles auch nie. Ich will auch nie wieder das haben, was ich schon hatte. Ich habe selber unter dem, wie wir uns als FDP entwickelt haben, in der Zeit, wo ich Landesvorsitzender war, mitgelitten. Ich habe das schon gesehen und glaube trotzdem immer ehrlichen Herzens auch dagegen gekämpft zu haben. Ich habe zum Beispiel die Partei immer auch als sozialen Raum gesehen, wo man eben auch nie bloß sich trifft und dann die ganze Zeit klug schwatzt und irgendwelche Rituale abfeiert und Programmatik macht, sondern eben auch als sozialen Raum, so wie wir es in Sachsen an vielen Stellen noch haben, dort wo die FDP auch heute noch stark ist, in Waldheim beispielsweise. Da
Mügeln.
Da gibt es vor Ort Ortsgruppen, die auch wirklich in der Gesellschaft sind. Die haben auch eine gesellschaftliche Breite, auch in der Mitgliedschaft. Das ist noch repräsentativ für den Ort. Da hast du den Handwerker, da hast du die Verkäuferin. Das sind einfach Leute, die repräsentieren ihre Gesellschaft.
Das der Chef der Waldheimer Gewürze, der ist da auch. Ich habe mal ein paar Jahre in Waldheim arbeiten dürfen. Ich weiß, wovon Sie reden.
Genau, der und der Florena-Chef beispielsweise. Bürgermeister haben wir gestellt. Mit dem Steffen Ernst ja auch heute wieder, also immer noch Bürgermeister. Der hat vorher einen Eiscafé betrieben.
Am Markt.
Am Markt und sowas. Das sind Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Da ist ein Zahnarzt dabei, ganz normale Unternehmer, Handwerker dabei. Das ist die FDP, wie ich sie mir vorstelle. Wie ich sie auch erlebt habe und wie es, sagen wir, zu meiner Zeit auch noch repräsentativ war. Das sind wir aber nicht mehr. Wir sind, wie alle Parteien, ich behaupte alle Parteien, selbst eine CDU dürfte da schon Probleme haben, viel zu klein geworden. Wir haben keinerlei Repräsentativität mehr für die Gesellschaft. Als FDP repräsentieren wir noch nicht mal die, für die wir früher zumindest mal eingetreten sind. Da findest du kaum noch Handwerker, Mittelständler, Ärzte, Selbstständige, Freiberufler, was mal so unsere Kernklientel gewesen, findest du kaum noch. Vielleicht noch irgendwo verschämt einer Mitgliedschaft, aber in den entscheidenden Gremien oder auf den Kandidatenlisten. Auf den Kandidatenlisten findest du ein Übermaß an Studenten. Da ist der Jugendverband vertreten. Toll, dass man einen Jugendverband hat, gar keine Frage. Aber wenn ich als Partei wirklich gesellschaftlich eine Rolle spielen will, dann muss ich doch für die Breite der Gesellschaft sprechen. Und das setzt sich dann in den Parlamenten fort. Wir haben überhaupt keine Parlamente mehr in Deutschland, die auch nur ansatzweise repräsentativ sind. Ganze Lebensläufe, ganze Berufsgruppen findest du nicht in den Parlamenten. Und gleich gar keine, die ihre Berufe noch aktiv ausgeübt haben. Vielleicht jemand, der es vor 30 Jahren mal gelernt hat und immer noch im Parlament sitzt. Das mag sein. Aber jemand, der das ausübt, das ist eine so große Schwäche unseres demokratischen Systems, was aber keiner wagt anzusprechen. Wo ich aber sage, na klar, das führt zu diesen Verwerfungen, die wir haben. Das führt zu diesen Missverständnissen zwischen Politik und dem Bürger, weil du lebst als Politiker in einer völlig anderen Welt. Wenn ich so sage, ich würde gerne mit dem neuen Projekt, mit dem Team Zastrow eigentlich etwas anderes schaffen. Ich will klar die Tatkräftigen, die was machen, ansprechen. Die gestandenen Leute, die was gelernt haben. Und schon mal bewiesen, dass sie in dem, was sie gelernt haben oder dem, was sie sich angeeignet haben, auch ihren Mann oder ihre Frau stehen. Und das sind eben auch nicht bloß Selbstständige. Es sind viele Selbstständige, aber das findest du ja überall in den ganz vielen Berufen. Überall gibt es die Leute, die mehr machen, als sie müssen. Die nie beim kleinsten Schnupfen sich schon einen Krankenschein holen. Oder die sagen, oh, jetzt habe ich aber, kann es nicht verlängern hier, weil ich habe jetzt Feierabend oder sowas.
Vier Tage Woche.
Vier Tage Wochen, ja genau solche Sachen.
Teilzeit. Also
ist, Ja, also ich sag mal,
Sabbatical.
Wenn du in einem Agrarbetrieb oder sowas arbeitest, ne, und ein Kalb wird geboren, dann bleibst du. Dann kannst du auch nie nach Hause gehen. Das Problem ist, dass aber all diese Leute überhaupt keiner mehr sieht. Und ich habe eben durch die Hofewiese zum Teil und durch die vielen Sachen, die ich beruflich mache, die Weihnachtsmärkte, die großen Feste, klar, der Biergarten, unheimlich viel mit Menschen ja zu tun. Ich glaube, das ist schon einzigartig, dass man so viel auch mit Leuten zu tun
Sie,
hat.
Sie haben ja auch Leute in Ihrem Team, die ganz einfach machen müssen, die jetzt nie zwingend sich eine Krankschreibung abholen an dem Wochenende, weil eben 500 Leute eine Bratwurst essen wollen und das ja für die auch eine Einkunft bedeutet.
Na klar, das spielt auch eine Rolle. Aber die auch uns dann das Team nicht im Stich lassen würden. Die einfach sagen, wenn du krank bist, bist du krank, ist gar keine Frage. Ne? Aber wenn ich da sehe, wie manche Leute durchziehen, die nun wirklich dann auch was haben, meine Frau ganz vorne ran oder sowas, wann ist die mal krank, ne? Muss halt dann. Kann man sich nie leisten. Das ist halt ein Stück weit des Berufes. Aber ich will mal so sagen, das ist es bei uns so, aber da gibt es ja ganz, ganz viele, die das auch machen. Und wenn man da so ein bisschen so im Dresdner Norden ist oder so ein bisschen auch mal, wenn man so die Ortschaften reinschaut, wenn du das Vereinsleben siehst, da wird dann auch Karneval gefeiert zum Beispiel. Ja, auch,
aber hallo.
Auch im Karneval in Langebrück.
Rabu, hello.
Dabei, mit meinem Rabu habe ich ja selber das Langebrücker Prinzenpaar mit meinem Auto gefahren. Also ich war im Umzug jetzt schon zweimal dabei. Tolles Erlebnis, kann ich jedem empfehlen. So viel Lebensfreude. Was die Leute auf die Beine stellen, das ist der Hammer, das ist absolut der Hammer. Oder auch im Weixdorf, ne? Wenn ich gucke, oder Lomnitz, ganz egal, wo es ja überall diese Vereinsstruktur gibt. Und das sind Leute, die machen das neben ihrem Beruf, neben ihren familiären Verpflichtungen. Die stellen so viel auf die Beine. Und wenn ich irgendwie einen Beitrag dazu leisten kann, dass die wieder gesehen werden, nicht bloß der Unternehmer, ne? Sondern auch die sonst was in dieser Gesellschaft bewegen. Das Weil das so wichtig ist, ne? Wie die Leute eben so einen Biergarten, wie ich ihn habe, eben brauchen am Wochenende, weil das sehr gut ist für die Seele und du brauchst solche Sachen. Ne? Man müsste normalerweise sagen, Mensch, da gibt es so ein Ausflugsding, das müssen wir fördern, dass es das gibt. Ne? Dem helfen wir, ist ja nicht so, du kriegst ja einen Stein
nach Auflagen, über Auflagen.
Ja.
Aber das wäre ja ein interessantes politisches Modell, dass man die Tatkraft, die sich in diesen Vereinen konzentriert, die Tatkraft dieser Menschen auf Arbeit, dass man das irgendwie die Politik überträgt, weil in der Politik habe ich nicht den Eindruck, dass es so tatkräftig ist. Auf der anderen Seite hätte ich dann Ängste, dass die armen Menschen, wenn sie dann so ein Gremium wie den Stadtrat mit seinen Ritualen betreten, dann ja. Möglicherweise abgeschreckt werden. Aber mal zu ihrem Bündnis. Es ist ja der Markt an politischen Angeboten, wenn man das so sagen darf, ist ja doch ganz, ganz gut bestückt. Also wir haben die Sarah Wagenknecht, die jetzt in Dresden antreten wird. Wir haben, falls ihr das schaffen wollt, wir haben die DissidentInnen, wir haben das Bündnis Freie Bürger, wir haben die Freien Wähler. Also da ist ja ganz schön viel unterwegs. Warum jetzt ein eigenes Angebot? Glauben Sie, dass Sie da was Besseres machen können als das, was schon auf dem Markt ist?
Ja, na klar. Sonst würde ich es nicht machen. Sowas wie uns gibt es nicht. Ich glaube, wir sind bei aller Bescheidenheit, aber der interessanteste neue Mitspieler auf dem Markt, vielleicht neben Sarah Wagenknecht. Wobei Sarah Wagenknecht hier zwar als Name antritt, aber dort, wo Sarah Wagenknecht draufsteht, ist ja nicht Sarah Wagenknecht drin. Also sie wird hier nicht im Stadtrat sitzen und keiner von denen, die dort antreten, da sind 12 Kandidaten, glaube ich.
11, also die haben 11. Einen rund von der Liste nehmen müssen, der hat wohl dann einen Rückzieher gemacht.
Also 11 Wahlkreise mit 11 Kandidaten, das kann, wenn sie ein gutes Ergebnis...
Das kann zur Verschlankung des Stadtrats
führen. Das wäre ein sehr guter Effekt, wenn der Stadtrat kleiner wird, der ist auch zu groß und eine Kernforderung unseres Teams ist übrigens auch die Verkleinerung des Dresdner Stadtrates.
Stadträte für...
Braucht kein Mensch, sage ich ehrlich. Wir müssen auch die Stadtratsarbeit viel, viel effizienter machen. Das wird es wieder attraktiver machen für auch Stadträte, die einen normalen beruflichen Hintergrund haben. Denn selbst schon, also im Landtag ist noch viel schlimmer, oder Bundestag, aber selbst schon im Stadtrat ist es für jemanden, der einen ganz normalen Job hat, noch irgendwo angestellt ist, irgendwo selbstständig ist, normal in bestimmten im Schichtbetrieb oder sowas drin ist, ist eine Stadtratsarbeit fast nicht machbar. Das muss man ehrlich sagen. Aber wie wäre es denn, wenn wir mal den Stadtrat aus Sicht der normalen Berufstätigen wieder denken und nicht aus Sicht der Verwaltung und der Berufspolitik? Und das könnte man ja mal erreichen. Ich glaube, dass wir dafür eine echte Alternative geben, weil wir erstens wirklich in der Mitte der Gesellschaft sind. Ich habe innerhalb von 14 Tagen 87 Kandidaten gefunden.
Das ist eine beeindruckende Zahl, ne?
Eine hohe Zahl, ja. Das ist, wenn wir noch eine Woche länger gehabt hätten,
Das schaffen manche Parteien nicht. Manche Parteien, die mit der Mehrheit liegen, wie die AfD, das ist 31, glaube ich.
31, die Freie Bürger gibt es ja auch schon, müssen keine Unterschriften sammeln. 29, Freie Wähler 81. Und wir haben wirklich in einer historisch kurzen Zeit, das hat überhaupt noch nie einer in Dresden versucht, in so einer kurzen Zeit das zu schaffen, haben wir das auf die Beine gestellt. Und was mich sehr freut ist, das sind Leute, die wirklich allesamt gestanden sind. Ganz viele, die auch schon mal Politik gemacht haben früher, die schon mal mit dabei gewesen sind, auch mal in der FDP, aber wir haben auch ehemalige CDU-Leute oder Freie Wähler, Freie Bürger, die bei uns mit dabei sind, ganz, ganz viele, aber Parteilose. Interessant ist nur, dieses offene Projekt, was wir da haben, wo es einerseits eine klare Linie gibt, freiheitlich, das, wofür ich auch ein Stück weit im Stadtrat stehe, kennen die Leute ja so ein bisschen. Also nie irgendwie was zusammengewürfelt, kommt alle her, sondern das haben wir nie gemacht. Wir haben gar nicht jeden genommen, überhaupt nie. Sondern schon ein Projekt mit Linie, klar verortet, aber offen. Was ich ja so an den Parteien so bedauere ist, und da fehlt allen Parteien unisono die Kraft, ihre Listen wirklich zu öffnen. Na, ich habe letztens auch mit der Landes-CDU ein Treffen gehabt und sowas, da gab es auch Gespräche. Naja, auch die sind nicht in der Lage, sich als CDU, die ja jetzt hier einen ganz wichtigen Kampf da auch in Sachsen führen, sie haben es eben nie geschafft, sich zu öffnen. Einfach mal zu sagen, naja, wir beachten mal nie den Parteiproporz oder die Ansprüche der Jungen Union oder der verdiente Parteifreund, der schon 40 Jahre da sitzt oder 30 Jahre, ne? Das hat alles mehr Priorität, als zu sagen, naja, wir geben mal 3, 4 Direktwahlkreise an Bürger, die eben keine CDU-Vergangenheit haben. Wir öffnen unsere Listen für Bürger, die keine Partei-Vergangenheit haben.
Der überparteiliche Raum, wie es der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Hartmann immer formuliert, und der in der Tat keine Rolle mehr spielt.
Spielt also auch keine Rolle.
Wenn man sich die Kandidatenlisten noch für die Stadtratswahl anguckt, also sind die wenigsten Kandidaten nicht Parteimitglieder.
Wenn ich mir meine eigene frühere Partei anschaue, die FDP, die hatte immer zwei Erfolgsprinzipien. Deswegen waren wir hier in Dresden so erfolgreich. Das erste, also drei Erfolgsprinzipien. Das erste, wir hatten sehr markante Persönlichkeiten herausgeprägt. Das war dann zum Beispiel der Jan Mücke oder sowas damals mit dem Bürgerentscheid zur Waldschösschenbrücke, wird sich jeder noch erinnern. Und zu jeder Zeit, auch mit dem Ingolf Rosberg war mal Oberbürgermeister, Dirk Hilbert. FDP hat eigentlich immer auch doch namhafte Persönlichkeiten gebracht. Wir haben immer volle Listen gehabt, das schaffen wir auch heute noch über den Jugendverband. Aber wir hatten immer offene Listen. Bei uns waren namhafte Dresdner Unternehmer beispielsweise, Eberhard Rink, Jürgen Felkner, auch der Burkhard Fester. Wir hatten damals tatsächlich auch als Partei gesagt, wir öffnen das absichtlich. Das wäre heute nicht mehr möglich. Na, heute sagt man lieber, oh, wenn ich mich öffne, dann könnte der ja mir meinen Platz wegnehmen. Und das ist der falsche Ansatz. Und deswegen werden die Parteien auch immer unbedeutender, sie werden immer kleiner und das wird auch, glaube ich, nicht gut ausgehen für ganz, ganz viele Parteien.
Und auf der anderen Seite erklärt das dann auch, warum wir jetzt so ein großes Angebot an freien Wählerplattformen haben. Dass mal eben wie die Grünen Lichti und Schmählich plötzlich mit den Dissidenten auf den Markt gehen.
Ja.
Dass Leute, die von der Linken enttäuscht sind, sich bei Sarah Wagenknecht umtun und dort ihr Glück versuchen. Dass man freie Wähler hat, die eben auch in Kinderpartei irgendwo sich aufgehoben gefühlt haben. Da sind ja auch ganz viele dabei, die früher mal in der Partei waren, egal welche.
Du musst halt bei den neuen Projekten mal aufpassen, dass du nie so eine politische Resterampe bist. Na, und das sind wir nie. Das ist der große Unterschied.
Da muss ich aber mal einhaken. Sie haben ja ich will nicht sagen Zusammenarbeit, Sie haben es anders formuliert, aber Sie haben Ihre Listen für das Bündnis Deutschland geöffnet. Das ist ja auch ein Stück weit Partei. Und bei allem Respekt, aber es ist ja jetzt nicht so der Oberbürner, wo man sagt, den fliegen die Herzen jetzt zu. Also ich würde es eher als eines von vielen gescheiterten politischen Projekten einsortieren. Warum machen Sie mit denen zusammen? Was verbindet Sie mit denen?
Na, wir haben die Listen nie für Bündnis Deutschland geöffnet. Mhm. Wir haben die Listen gar nicht für irgendeine andere Partei geöffnet, sondern wir haben sie gezielt für einzelne Persönlichkeiten geöffnet. Und gute Leute, Leute, die was verändern wollen, die unseren Wertekanon teilen und die was beizutragen haben, gibt es an ganz, ganz vielen Stellen, in vielen Parteien natürlich. Bis heute ist das so, ganz klar. Aber die gibt es auch bei neuen Projekten und die gibt es auch in der Bürgerschaft überall. Und ich glaube, wenn ich mir die heutigen Probleme, die Fülle der Probleme, die Herausforderungen anschaue, dann kann man da auf keinen verzichten. Und mein Anspruch ist es immer gewesen, Leute zusammenzubringen. Na, ich sammle nie irgendwo Leute ein, sondern ich will sie zusammenbringen. Ich will versuchen, kluge Köpfe, Menschen, die für diese Stadt, zunächst mal die Stadt, vielleicht dann auch das Land, etwas zu sagen haben, etwas bewegen können, die auch neue Gedanken, neuen frischen Wind reinbringen können, die zusammenzuführen. Ich hätte mir das noch viel breiter übrigens vorstellen können. Auch ich habe Gespräche mit anderen geführt, weil ich der Meinung bin, dass ein neues politisches Projekt, was von vielen getragen wird, eine größere Chance noch gehabt hätte. Wenn ich sehe, wir haben jetzt als einzelnes, neues, ganz, ganz blutjunges Projekt 87 Kandidaten und was für Kandidaten, ne? Also die muss man sich mal angucken, das sind wirklich gute, aufgestellt. Hätte man jetzt noch andere ansprechen können, ne? Wären die offener gewesen, auch für den Gedanken, dann wäre es, glaube ich, noch schlauer, noch stärker geworden. Und das ist schon mein Anspruch, die Leute zusammenzuführen. Auch wenn ich an Sachsen denke, ich glaube, man muss die Sachen anders anpacken, als es beispielsweise die Freien Wähler in Sachsen tun. Halt das nicht für chancenreich, als es Bündnis Deutschland in Sachsen tut, halte ich nicht für chancenreich.
Sie lieben irgendwie schon ein bisschen mit der Landtagswahl im September.
Ja, na klar, also es ist ja, Dresden ist meine Heimat, hier bin ich geboren, aber Sachsen ganz genauso und wir sind hier. Aber
Sachsen ist auch eine andere Spielwiese als die Heimat, ne? Wir müssen ja dann auch versuchen, irgendwie sachsenweit an den Start zu kommen.
Ja, das ist eine Herausforderung nochmal. Ja, aber ich mag gar nicht
heraus. Bleiben wir lieber in unserem Dorf.
Wir bleiben mal im Dorf,
ja. Bleiben wir mal in unserem Dorf.
Ja, erst das eine.
Und vielleicht, dann gucken wir mal. Vielleicht checken wir nochmal nach.
Eine gute Idee.
Ihr Glas ist nämlich leer.
Ja, aber das, mein Austritt hat ja zu ganz, ganz vielen Reaktionen geführt und die, es gab viel Zuspruch dafür und die Leute haben auch immer gesagt, ja Mensch, was für eine mutige Entscheidung. Ich fand das überhaupt nie mutig. Ich empfinde auch bis heute überhaupt keine Genugtuung, weil das ein Stück weit ja auch mein Lebenswerk ist. Und
Da
geht was verloren.
Sie standen immer vorne auf den Parteitagen, haben die Rede gehalten. Sie waren Fraktionsvorsitzender im Landtag und haben eine Regierung mitbestimmt, eine Landesregierung.
Ja, aber das ist
sehr nachhaltig und wesentlich.
Aber es ist, manchmal ist das vielleicht doch so. Man muss dann doch mal den Realitäten ins Auge sehen und das hat sich einfach so verändert. Das hängt mit vielen Sachen in Berlin zusammen und diesen Strukturen. Aber das will ich gar nicht sagen. Was ich sagen will, ist, was mich am meisten eigentlich beeindruckt hat, ist, dass viele geschrieben haben, und nun? Was wird nun? Das steht
also quasi. Die nicht gesagt haben, okay, jetzt hast du es raus, ist jetzt raus. Ist Schluss und abgehakt, sondern die fest davon ausgegangen sind, dass Holger Zastrow weitermacht.
Irgendwas muss ja kommen. Und das ist auch das, was mich motiviert. Irgendwie da was empfinde. Ich bin nun mal mit Politik seit der Wende verbunden. Ich habe mir immer geschworen, das ist eigentlich mein Lebensschwur in der Wendezeit, ich gesagt habe, ich werde nie wieder zugucken einfach, sondern ich werde mich immer engagieren. Das habe ich mir geschworen, das will ich auch so tun. Und immer für die Überzeugung kämpfen, das mache ich seitdem ja auch auf unterschiedlichen Ebenen, die allermeiste Zeit ehrenamtlich und noch nie als Berufspolitiker, ich habe das noch nie gemacht und würde es auch nie machen. Und dann sagen die Leute, naja, was machen wir denn jetzt? Wir sind heimatlos geworden, zum Beispiel ehemalige FDP-Leute. Und da fühle ich auch irgendwie einen Auftrag, da zumindest was zu versuchen. Und jetzt versuchen wir eben etwas, was von ganz unten wächst. Das heißt, von dort, wo ich herkomme, ne, aus meinem Dorf, ne, einfach zu gucken, geht das in Dresden? Und das ist auch bei den Unterschriften jetzt so. Wir müssen ja die Unterstützungsunterschriften bis 4. April noch schaffen.
Wie viele haben Sie denn schon? Kann man nicht sagen, ne?
Kann ich nicht sagen. Läuft sehr gut. Also wirklich sehr.
Also wenn schon mal jeder Kandidat unterschreibt, dann haben sie ja schon nicht. Vier. Ach, die dürfen gar nicht.
Nein, die dürfen ja nie. Wenn sie, die Hürden sind ja sehr hoch und wenn du in dem Wahlkreis wohnst, in dem du kandidierst, darfst du nicht unterschreiben. Wenn du selbst auf der Liste stehst. Alles sehr, sehr kompliziert, auch nicht sehr demokratisch, muss ich ehrlich sagen. Du musst ja selbst aus dem Schönfelder Hochland auf das Bürgeramt in der Theaterstraße fahren.
Da muss man mit dem Takt erstmal hinkommen, ne?
Ja. oder wir reden ja alle über die Stärkung der Stadtbezirksbeiräte und ganz toll, wir wählen ja die Stadtbezirksbeiräte.
30 Unterschriften.
Da sind es ja sogar 30 Unterschriften und auch die dürfen nie im Stadtbezirk abgegeben werden, interessanterweise. Also die etablierten Parteien und auch die etablierten Wählervereinigungen ja. die schützen sich schon sehr, dass von außen möglichst keiner dazukommt.
Wobei das Verwaltungsgericht hat ja jetzt gesagt, ist ganz okay und überhaupt diese Vorschriften im Wahlgesetz, wir wissen ja noch gar nicht, ob es nachteilig ist, das wissen wir ja erst, wenn der Gemeindewahlausschuss...
Also was da nachteilig ist, also wir haben ganz viele Sachen von Leuten, die mich fragen, alle, die jungen Leute fragen mich alle, hä, wieso geht das nicht digital mit meinem digitalen Ausweis? Ja, wieso geht das?
Ja, mit Signatur und allem drum und dran. Ich kann sogar hier, Sie werden begeistert sein. Ich kann sogar, habe ich heute gelesen, den Anwohnerparkausweis jetzt digital beantragen.
Ernsthaft?
Ja.
Ja, also.
Wir sind auf einem Riesensprung in die digitale Welt hinein.
Du, ich habe das gesehen jetzt, die Bundespartei, die Ampel feiert sich ja für das größte Bürokratieentlastungsgesetz aller Zeiten. Da musst du mal gucken, was da drin steht. Das ist das dieser idiotische Meldezettel, den du bei Hotels, wenn du in Hotels übernachtest, ausfüllen musst, wo schon alle Leute schon seit 30 Jahren sagen, was soll das? Wieso ist das noch so? Den musst du jetzt nicht mehr ausfüllen. Und dann ist die Aufbewahrungspflicht ist um 2 Jahre von Unterlagen wie die Steuer und sowas reduziert worden. Es ist völlig marginal, wie dieses Wachstumsbeschleunigungsgesetz, was überhaupt keinerlei wesentliche Effekte hat. Wir feiern uns aber oder jetzt freuen sie sich, dass wir Autobahnen in Zukunft nie in 35 Jahren, sondern in 30 Jahren bauen. Also wir müssen die in 8 Jahren bauen. Tut mir leid, das müssen wir machen. Das, was nämlich in anderen Ländern, unsere Nachbarländer.
So schnell? Also wir haben doch, die Königsberger Straße liegt ja jetzt 6 Jahre in der Planfeststellung. Jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass die Leute wirklich in die Theaterstraße kommen und das Bündnis Zastrow in allen 11 Wahlkreisen antritt. Sie haben die Köpfe dafür eingesammelt, wunderbar. Und jetzt müssen Sie was tun, was Sie so noch gar nicht so oft gemacht haben. Sie müssen jetzt ein Wahlprogramm schreiben.
Ja.
Was wird denn da drin stehen? Was sind denn Ihre Ziele?
Also wir werden ein Wahlprogramm schreiben und anders als alle meine politischen Mitbewerber unken, besteht das nicht bloß aus 10 Punkten, sondern das wird ein robustes Wahlprogramm 10 sein.
10 Punkte, Auto und ich zähle das jetzt bis 10. Nein, Quatsch.
Das wären schon mal die ersten 10. Ja, aber wir werden ein robustes Kommunalwahlprogramm haben. Warum werden wir das haben? Weil die Leute, die in dem Team dabei sind, Bock darauf haben, tatsächlich ein Programm zu entwickeln. Die haben so viele Ideen. Ich kriege momentan ganz, ganz viel Input. Ich kriege das nicht auf eine Seite, sondern es wird am Ende ein richtiges Parteiprogramm sein, wie es andere auch haben. Wir wollen das Ende April verabschieden. Das ist schon eine Diskussion. Das gibt es auch schon als einen Entwurf. Kommt aber immer noch was dazu. Wir machen das jetzt parallel. Was wird drinne stehen? Ne? Also ich sag mal, was drinne steht, erster Punkt, passt gut zum Thema Freiheit, hört auf, die Leute zu gängeln und zu bevormunden. Und das ist nicht nur Europa, das ist nicht nur Brüssel, das ist nicht nur Berlin, sondern es ist auch die Dresdner Stadtverwaltung. Nicht alle, um Gottes Willen. Du, hier gibt es so tolle Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Ich weiß noch, wie ich mal den Tipp meines Lebens gekriegt habe bei meinem Projekt da oben in der Dresdner Heide. Herr Zastrow, ich sage nie, von wem ich es gekriegt habe, aber solche tollen Menschen gibt es bei uns in der Verwaltung. Bitte fragen Sie mich nicht. Machen Sie einfach. Wenn Sie mich fragen, muss ich Ihnen eine Antwort geben, die wird Ihnen nie gefallen. Na, wir müssen wirklich zu dem kommen.
Das ist auch ein schöner Wink mit dem Zaunsfall.
Naja, der Oberbürgermeister hat in seinem Wahlkampf ja gesagt, immer diesen Spruch der ermöglichenden
Verwaltung. Das höre ich auch ständig.
Ja, ich kann es nicht mehr ertragen.
Ich sehe es aber nirgendwo.
Nein, das gibt es auch nicht. Und das hängt aber mit der Führung zusammen. Das hängt nie mit dem einzelnen Mitarbeiter zusammen. Es ist die Frage der Verwaltungskultur. Das heißt, was gebe ich an Leitlinien in die Verwaltung rein? Ich sag mal so ein Frank Wiesner, ne, der das Narrenhäusel hier bauen will.
Seit Jahrzehnten mittlerweile.
Naja, seit 2016 kämpft er darum. Muss man überlegen. Das ist ein Dresdner Junge. Eine ganz bekannte, renommierte Bauunternehmen hier in der Stadt. Der selber ist ja sogar SPD-Mitglied mal gewesen oder ist er noch? Weiß ich gar nicht.
Steht der SPD nahe?
Steht der SPD nahe irgendwie? Oder stand? Vielleicht ist es gar nicht mehr. Aber egal. Aber der will dieses Narrenhäusel wieder errichten, auf eigene Kosten. Und nach 60 Jahren schenkt das der Stadt. Ich sag mal so, alle Dresdner wollen das. Alle finden toll, was der Frank Wiesner macht. Also lasst ihn machen. Stattdessen wird er seit Ewigkeiten blockiert. Jetzt soll es ja langsam vorangehen.
Langsam ist richtig.
Ganz langsam. Ich vertraue dem noch überhaupt nie.
Naja, die Frage der Festverglasung wegen der Filmnächte am Elbufer, das ist ja auch so ein Ding, was geklärt werden muss.
Muss auch geklärt werden.
Da Leute wohnen, die können ja nicht ständig beschallt werden, die Ärmsten.
Absolut. Es ist nur noch idiotisch. Man muss froh sein, dass er nicht hingeschmissen hat. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch den einen oder anderen Vertreter einer Minderheit in dieser Stadt, dass er sich gefreut hätte, wenn er hingeschmissen hätte, ne? Aber er macht weiter. Aber so muss doch die Politik sein. Die muss doch sagen, Mensch, die Leute wollen das Narrenhäusel. Also unterstütze ich, dass es kommt. Dann werden Runden gemacht, dann gebe ich Gas und die werden am Cheftisch gemacht, beim Oberbürgermeister, beim Baubürgermeister und zwar regelmäßig. Dann rufe ich ab, 3 Monate Ergebnis, noch ein Ergebnis, passiert nie. Selbst bei mir oben in der Hofewiese. Alle lieben die Hofewiese. Na, alle finden es toll, dass ich das mache. Wir geben uns wirklich Mühe. Wir machen das ganz, ganz transparent. Es ist ein ganz weiter Weg. Wir arbeiten uns dort einen Wolf. Also das kann man sich nicht vorstellen. Aber ich hätte schon gedacht, dass man das irgendwie positiv begleitet. Pustekuchen.
Ja, die keine Leute feiern einzige, das ja. Ne?
Keine einzige Zusage der Verwaltung damals, als ich es gekauft habe, ist eingehalten worden. Stattdessen habe ich jetzt mit 1 Kilometer die längste Parkverbotszone vor Dresden.
Wäre ja noch schöner, wenn die alle davor parken könnten.
Und selbst wenn ihr das mit dem Pendelbus, den wir damals kostenlos zur Verfügung gestellt haben, tolle Aktionen, auch mit der Stadtrundfahrt hier und so, der wurde eben untersagt. Das muss man sich mal überlegen. Na, also klar musst du Leuten auf die Finger gucken und auch mir müsste man auf die Finger gucken, selbstverständlich. Man muss auch aufpassen, dass ich nicht anfange abzuheben und zu fliegen. Und das soll schon ordentlich sein. Aber die Abwasseranlage, wir haben jetzt das Abwasserproblem seit Generationen gelöst. Ich bin so froh, dass wir es gelöst haben. Aber die Frage, was das kostet und warum ich dort einen Maybach anstatt einen Mercedes bauen musste und wieso ich jetzt der einzige Besitzer einer Feuerlöschzisterne im gesamten Dresdner Norden in der Heide bin. Na, und
das könnte ja mal brennen vielleicht.
Könnte brennen, aber warum dann die Stadt?
Bei einem Feuerwerk vielleicht sogar.
Warum? Feuerwerk gibt es bei mir nicht.
Das haben wir ja verboten.
Aber die, ja. Aber während die Löschinfrastruktur, die Stadt oder die öffentliche Hand oder Sachsenforst oder wer auch immer, einfach pflegen müsste, die aber nie funktioniert, weshalb ich selber mich kümmern musste. Ey, das ist ja nicht mehr normal. Na, also ich finde diese Ignoranz, na, auch dieses nie mehr miteinander sprechen,
das ist ja das
Weg finden.
Man bräuchte mal jemanden, der diese ganzen Prozesse moderiert. Also wenn ich Menschen begleite, die mir ihre Probleme mit der Verwaltung erzählen. Meistens ist es so, dass die da 2 Ämter haben, die sich bekriegen. Wo das Umweltamt sagt, das geht nur so. Und der Denkmalschutzamt sagt, nee, geht gar nicht. Und dann kommt da der Brand- und Katastrophenschutz noch und sagt, unsere Stellungnahme ist negativ. Und dann bräuchte man einen Moderator, der sagt, ich will, dass es geht. Jetzt setzt ihr euch mal bitte an einen Tisch und klärt eure Probleme.
Aber der Moderator? Aber
die schicken nur die Stellungnahmen hin und her.
Ja.
Und der arme Mensch sagt dann, ja, was soll ich denn jetzt machen mit dem ganzen Krempel? Genau.
Aber der Moderator heißt Bürgermeister.
Oder Amtsleiter.
Oder Amtsleiter. Ich sag mal, wofür haben wir diese Leute? Und da gibt's für mich 0 Toleranz. Es reicht mir auch langsam in dieser Stadt, weil das an ganz, ganz vielen Stellen ist und man hört das von allen. Und das geht los bei den Events, die immer mehr mit Problemen überzogen werden, bis zu den großen Bauprojekten. Wir könnten in Dresden viel mehr Wohnungen haben, hätte man schnell entschieden. Na, viele Bauprojekte sind deswegen bis heute nie realisiert, weil jetzt haben wir die Zinsen, jetzt haben wir die Baupreise, jetzt haben wir die Probleme.
Aber wir haben keinen Bebauungsplan.
Ja, ich sag mal, da oben am Fischer, in dem Wohngebiet da am Fischhaus hinten oberhalb der Stauffenbergallee, wie lange der Investor schon bauen wollte und wir sind bis heute nie weiter. Ich meine, das kann nie funktionieren. Ne? Ich kann auch nie als Genehmigungsbehörde sagen, ist mir alles egal, ne? Wie der das wieder erwirtschaftet. Ne? Also wenn er jetzt einen Betrieb dort hat oder wann der irgendwann mal baut. Das ist eine völlig falsche Einstellung, die dort existiert und das scheint hier niemanden zu stören, sondern alle so, naja, also eine Egalhaltung merke ich hier in dieser Stadt, überall, das ist mir egal, naja, hab dich nicht so, nee, da hab ich mich. So, und das muss aufhören, das muss aufhören und das packt von den vorhandenen politischen Kräften niemand an und ich kann zumindest den Leuten sagen, ich werde es versuchen, weil mein ganzes Leben ich das schon versuche in meinen privaten Dingen, die ich mache. Und da mir nie was zugefallen ist, sondern ich mir alles erkämpfen musste gegen große Widerstände, Verwaltung, Politik, Missgunst, Neid, worum auch immer, bin ich da gestellt und wir wollen das packen und hoffe, dass wir da erfolgreich bei der Kommunalwahl erstmal antreten dürfen und dann auch mit dem fulminanten Ergebnis hier für Veränderungen sorgen.
Sind wir gespannt. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Werden Sie denn auf die Hofewiese Photovoltaik bauen?
Ich sag mal nein. Ich würde meine Hofewiese nicht mit diesen Panels verschandeln. Das ist ja ein uraltes Gebäude.
Denkmalgeschützt.
Und denkmalgeschützt.
Ist ist Denkmalschutz.
Na klar. Würde ich aber auch so nicht machen. Ich würde aber gerne, wenn das möglich wäre oder sowas, irgendwo im Gelände, beispielsweise wenn du einen Unterstand machen müsstest für deine Technik oder so und da drauf Photovoltaik machst und dies auch noch von der Sonne her passt, weil wir auch viel Schatten oben haben. Wir haben ja große alte Bäume zum Glück, die wir auch immer ordentlich pflegen. Würde ich das aber machen. Warum denn nie? Wer das machen will, wo sich's rechnet, auf jeden Fall. Aber es muss sich eben rechnen. Es muss sinnvoll sein. Beim Denkmalschutz sage ich mir, das spielt schon eine Rolle. Und reine Symbolpolitik, wie wir es in Dresden haben, wir hatten ja gestern wieder die Earth-Hour. Da hat man hier wieder, was für ein Blödsinn, die Stadtbeleuchtung ausgestellt. Das hatten wir zu Corona, da war die ganze Stadt dunkel. Es war ja mein eigener Kampf, dafür zu sorgen, dass wir mal wieder das Licht anmachen. Es ist bis heute nicht an allen Stellen so wie vorher wieder an. Aber da muss man wieder Symbole. Ich hasse, ich kann diese Politik nicht ertragen, die immer nur in Symbolen arbeitet. Dort ein Ritual, dort ein Zeichen setzen und dort halten wir uns wieder an den Händen und dort wird demonstriert. Ey, ich würde mal gerne mal ein paar Macher wollen, die einfach mal was tun, auch was probieren, da kann auch was schief gehen, aber einfach mal machen und nicht nur schwatzen.
Wenn die Dresdner das genauso sehen wie Sie, dann geben Sie ihnen genug Unterschriften und Sie werden die Möglichkeit bekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich zum einen für Ihre Zeit, zum zweiten für das Gespräch und zum dritten für das leckere Bier Ihres Parteifreund, kann man jetzt nicht sagen.
Freundes.
Plattformfreundes? Freundes. Einfach nur Freundes, Matteo Böhme. Ja. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Danke. War gerne hier. Danke, dass ich hier sein durfte.
Auf ein Bier mit der DNN Dresden Talk.